Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Heute mit dem Thema Diagnose Osteoporose, was folgt dann? Ich freue mich, für dieses Gespräch wieder unseren Experten Dr. Thomas Maurer aus Bad Bergzabern begrüßen zu dürfen. Er ist Facharzt für Orthopädie, Osteologie, manuelle Medizin, Akupunktur und leitet ein DVO-Zentrum für Osteologie, ist seit Jahren in der Aus-, Fort- und Weiterbildung zum Thema Osteoporose engagiert. Lieber Thomas, schön, dass du da bist.
Ja, schön wieder dabei zu sein. Hallo.
Im Podcast Volkskrankheit Osteoporose haben wir erfahren, dass viele Patienten mit Osteoporoseerkrankung erst spät ihre Diagnose erhalten. Selbst wenn bereits Knochenbrüche stattgefunden haben, werden nur 20% der Osteoporose-Patienten mit einer sogenannten osteoporose-spezifischen Medikation versorgt. Wann eine Behandlung mit welchen Medikamenten begonnen werden muss, welche weiteren Methoden bei einer Osteoporose sinnvoll eingesetzt werden und nicht zuletzt, was das für die Erleidung von Schmerzen bedeutet, erfahren Sie heute im Podcast Diagnose Osteoporose. Was folgt dann? Wir haben ja bereits erfahren, dass es verschiedene Schweregrade der Osteoporose gibt. Wann sollte denn die Therapie begonnen werden?
Ja, das hängt natürlich von der Ausprägung der Erkrankung zusammen. Bei osteoporotischen Knochenbrüchen direkt, da brauchen wir auch keine DXA-Knochendichtemessung. Wenn wir im Röntgenbild die Fraktur sehen, also den Knochenbruch, dann handeln wir direkt und beginnen mit einer medikamentösen Behandlung. Ansonsten sagt uns natürlich die Knochendichtemessung, wie ausgeprägt das Krankheitsbild ist. Und danach und nach einem Labor entscheiden wir, was wir dem Patienten dann an Medikamenten geben.
Okay, dann fangen wir doch mal an. Was ja so im Volksmund allgemein auch bekannt ist, ist eben Vitamin D und Calcium. Wann fängt man damit an? Oder ist das sowieso sinnvoll zu nehmen?
Ja, Vitamin D ist das sogenannte Sonnenhormon. Es wird halt unter Einfluss der Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet und dann im Körper aktiviert. Wenn wir viel Sonneneinstrahlung haben, auch in den Jugendjahren und unsere Haut das gut kann, dann werden wir eine recht gute Vitamin D-Substanz haben und brauchen auch nichts einzunehmen. Wir machen in diesen Fällen bei diesen Osteoporose-Patienten natürlich einen Vitamin-D-Spiegel. Und wir sehen, und das wissen wir auch aus vielen Studien, zuletzt vom Robert-Koch-Institut 2019 veröffentlicht, dass in Deutschland aktuell mehr als jeder zweite Erwachsenen einen ausgeprägten Vitamin-D-Mangel aufweist.
Was bedeutet das für die Osteoporose?
Nun, Vitamin D ist der Moderator des Kalziumstoffwechsels. Und Kalzium ist der Stoff, der den Knochen stabil macht. Das heißt, wenn genug Vitamin D im Körper ist, wird das Kalzium, das mit der Nahrung aufgenommen wird, im Darm erst aufgenommen. Ansonsten rauscht es einfach durch. Das nächste ist, dass das Vitamin D auch bestimmt, wie das Kalzium zum Knochen gelangt und auch in den Nieren wieder ausgeschieden wird. Bedeutet, wenn Vitamin D ausreichend da ist, kann Kalzium erst ausreichend in den Knochen eingebaut werden.
Wäre es dann sinnvoll, wenn man sagt, okay, im Erwachsenenalter, also wenn man älter wird und du hast ja gesagt, wenn man gerade Frauen nach den Wechseljahren haben häufig eine Osteoporose, sollte man dann direkt Vitamin D und Kalzium einnehmen?
Also ich rate zunächst immer zu einem Vitamin-D-Spiegel zusammen mit einer Bestimmung der Nierenwerte und des Blutkalziums. Dann können wir eigentlich genau sehen, wie ausführlich die Behandlung stattfinden muss, wie niedrig der Vitamin-D-Spiegel im Einzelfall ist.
Und Kalzium, muss man das einnehmen, damit der Knochen fest wird?
Aktuell gehen wir davon aus, dass eine tägliche Einnahme von 1000 Milligramm Kalzium ausreichend ist. Ob ich das tatsächlich in meiner Nahrung drin habe, kann ich nachschauen im Internet. Es gibt sogenannte Kalziumrechner. Da gebe ich einfach mal alles ein, was ich am Tag so zu mir nehme. Und dann sehe ich, ob die 1000 Milligramm erreicht werden. Wenn nicht, kann ich das bequem über Mineralwasser, Milch, Käse, grünes Gemüse erreichen.
Das ist schon mal ganz gut, dann brauchen wir schon mal da nichts einnehmen. Kalzium und Vitamin D ausreichend für eine Osteoporose-Therapie oder was braucht man noch?
Als Basisversorgung auf jeden Fall ausreichend und wichtig, auch notwendig, damit spezifische Medikamente, die es zusätzlich gibt, auch wirken können.
Welche spezifischen Medikamente gibt es denn?
Wir kennen Medikamente, die die knochenaufbauenden Zellen stimulieren. Das sind zum Beispiel das Parathormon oder auch ein Antikörper, der auf dem Markt ist, den man geben kann. Wir kennen aber auch noch mehr Medikamente, die die knochenabbauenden Zellen bei ihrer Arbeit behindern und damit dazu führen, dass wir einen positiven Knochenstoffwechsel haben. Da gibt es natürlich zu nennen zuvorderst die sogenannten Bisphosphonate, die ja auch sehr oft in der Presse besprochen werden. Hier gibt es aber auch einen Antikörper, der die knochenabbauenden Zellen blockiert, das sogenannte Denosumab. Und wir haben einen Stoff, der ähnlich wie das Östrogen bei Frauen wirkt, allerdings ohne die negativen Einflüsse auf Brust- und Gebärmuttergewebe. Das heißt, hier haben wir keine Tumoren oder dergleichen zu befürchten, aber der Einfluss auf den Knochen ist ähnlich wie bei Östrogen. Das ist das sogenannte Raloxifen.
Das sind jetzt also welche, die den Knochenabbau verhindern.
Ganz genau.
Und wann nehme ich jetzt Bisphosphonate?
In aller Regel ist es so, dass zum Beispiel nach den Wechseljahren durch den Wegfall des Östrogens die knochenabbauenden Zellen vermehrt arbeiten. Ja? Wir nennen das einen High Turnover. Das heißt, es wird mehr Knochen abgebaut als angebaut. Und so greifen wir natürlich in vielen Fällen zu Präparaten, die den Knochenabbau bremsen. Und das sind die sogenannten Bisphosphonate.
Was muss man da beachten? Haben die Nebenwirkungen? Wenn ja, welche? Muss man vorher nochmal irgendeine Abklärung machen oder kann man die einfach nehmen?
Das ist natürlich ganz wichtig. Dafür machen wir unser osteologisches Labor. Wir können diese Präparate nur in Abhängigkeit der Gesundheit des Patienten einsetzen. Will sagen, viele dieser Präparate können bei Nierenstörungen, Niereninsuffizienzen, wie wir das nennen, nicht gegeben werden. Andere gehen bei Niereninsuffizienzen. Das muss der Arzt im Einzelfall entscheiden. Zudem haben wir natürlich auch mögliche Nebenwirkungen zu berücksichtigen, wie zum Beispiel Gliederschmerzen, die manchmal auftreten. Natürlich müssen wir auch darauf achten, dass diese Patienten eine gute zahnärztliche Betreuung haben, denn sollte der Zahnarzt zum Beispiel einen Zahn ziehen müssen, wird er im Mund eine Entzündung damit verursachen für einige Tage. Und in einer Entzündungssituation kann unter dem Einfluss der Bisphosphonate auch mal eine Durchblutungsstörung im Kiefer auftreten. Insgesamt aber bei einer ansonsten gesunden Patientin oder einem gesunden Patienten sehr, sehr selten.
Kann man die behandeln, diese Durchblutungsstörung im Kiefer?
Die können behandelt werden, sind aber tatsächlich eine gefürchtete Komplikation. Wenn der Zahnarzt aber gleich zu Beginn der Behandlung informiert wird, dass die Patientin oder der Patient ein Bisphosphonat einnimmt, kann er, während er einen Eingriff durchführt, bis zur Wundheilung ein Antibiotikum verabreichen, sodass es nicht zu diesen Entzündungen kommt und damit auch nicht zur Kiefernekrose.
Das sind ja mal gute Nachrichten. Also braucht man sich davor eigentlich erstmal nicht zu fürchten. Wenn man eine ordentliche Mundhygiene hat und immer beim Zahnarzt war, dass alles in Ordnung ist.
Genau, das gilt aber tatsächlich für gesunde Patientinnen und Patienten. Sollte aber ein erkrankter oder eine erkrankte Patientin einen Tumor haben oder mit Cortison oder ähnlichen Präparaten behandelt werden, die das Immunsystem unterdrücken, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für eine solche Kiefernekrose an. Auch hier muss unbedingt der Zahnarzt dazugenommen werden. Wenn man das rechtzeitig alles weiß und plant, kommen diese Komplikationen aber auch sehr selten vor.
Jetzt hast du als nächstes erwähnt das Denosumab. Was ist jetzt der Unterschied zu den Bisphosphonaten von dem Denosumab?
Das Denosumab ist ein sogenannter humaner Antikörper. Ich will das erklären. Das OS steht für Knochen lateinisch, das UM für Human, das heißt menschlich, und das AB für Antibody, das heißt Antikörper. Und das Den vorne dran, das ist ein Kunstwort, den die Firma vorne dran setzen darf. Also das Denosumab zeigt sich dem informierten Kollegen gleich als ein menschlicher Antikörper, der im Knochenstoffwechsel wirkt. Und dieses Denosumab blockiert die knochenabbauenden Zellen ähnlich wie das Östrogen macht. Allerdings nur vorübergehend für 6 Monate. Das heißt, diese Patienten müssen alle 6 Monate die nächste Spritze bekommen, dann sind sie sehr gut geschützt. Und wenn diese Behandlung irgendwann einmal abgesetzt wird, braucht es eine Anschlussbehandlung, weil ansonsten die knochenabbauenden Zellen stark vermehrt arbeiten und es zu Knochenbrüchen kommen kann.
Okay, das müssen wir jetzt nochmal sortieren. Also das wird alle 6 Monate gegeben. Wie oft muss man denn die Bisphosphonate geben?
Die Bisphosphonate gibt man in der Regel wöchentlich. Es gibt auch tägliche Anwendungsmöglichkeiten, aber in aller Regel wöchentlich. Und man kann sie sowohl als Tabletten verabreichen, als auch als Infusionen. Und bei den Infusionen kennen wir 3-Monats-Abstand-Infusionen und 1-Jahres-Abstand-Infusionen.
Und das entscheidet der Osteologe, was dann das Richtige ist?
Ja, also das muss der Osteologe nach den Blutwerten, nach der Knochendichtemessung und nach dem klinischen Befund, sprich wie viele Knochenbrüche hat der Patient, wie ausgeprägt ist die Erkrankung, entscheiden.
So, und das Denosumab hast du gesagt, alle 6 Monate eine Spritze und zum Schluss eine Anschlussbehandlung. Was bedeutet das? Was muss und wie lange geht die dann?
Ja, also man muss die Patienten nachbehandeln nach dem Denosumab, damit die knochenabbauenden Zellen nicht verstärkt arbeiten. Und da kommen dann wieder die Bisphosphonate ins Spiel. Wir geben in aller Regel Infusionen zum jetzigen Zeitpunkt einmal pro Jahr und das Ganze insgesamt 2-mal.
Wäre es dann nicht sinnvoller, gleich Bisphosphonate zu geben? Oder was macht das Denosumab jetzt wichtiger oder besser? Oder wie soll man sagen?
Das Denosumab ist ein Präparat, was speziell bei unseren betagten Patienten und Patientinnen sehr gut eingesetzt werden kann, weil es bei Patienten mit Niereninsuffizienz eingesetzt werden kann. Und das ist eben ein Thema sehr oft bei hochbetagten Patienten. Und die Bisphosphonate können bei Niereninsuffizienzen oft nicht gegeben werden.
Und Niereninsuffizienz heißt einfach, die Niere arbeitet nicht mehr so gut wie in jungen Jahren. Also die
Exakt.
Lässt natürlich nach im Lebensalter. Und je nachdem, wie weit die schon nachgelassen hat, ist es eben besser, das Denosumab einzusetzen. Ist das so richtig?
Genau so ist das, ja.
Wenn jetzt das Denosumab und die Bisphosphonate, wenn das jetzt nicht wirkt, hast du gesagt, es gibt auch sogenannte knochenaufbauende Substanzen wie das Teriparatid. Was ist das jetzt?
Das Teriparatid ist ein Hormon, was auch von der Nebenschilddrüse gebildet wird. Das wird über 2 Jahre täglich unter die Haut gespritzt vom Patienten selbst und wird auch nur 2 Jahre gegeben und wird nachbehandelt in aller Regel mit Bisphosphonaten.
Und wann gibt man das?
Bei sehr starken Osteoporosen mit vielen Knochenbrüchen ist dieses Präparat oft die einzige sinnvolle Variante, um wieder einen Knochenzuwachs zu erzielen.
Und die Bisphosphonate braucht man eigentlich dann immer noch einmal zum Abschluss, um das Ganze wieder zu versiegeln, oder?
Ja, man muss sagen, Osteoporose ist eine Erkrankung, die eine lebenslange Behandlung braucht. Das heißt, wenn ein Patient mit 50 oder 60 Jahren zu mir kommt, dann muss ich eine sogenannte Sequenz denken. Ich muss mir überlegen, was mache ich mit diesem Patienten, wenn er 90 ist. Das heißt, ich fange unter Umständen an mit Bisphosphonaten, dann gehe ich eventuell zu Denosumab. Wenn er einen schlechten Verlauf hat, fange ich auch gleich mit dem Parathormon an und behandle dann mit Bisphosphonaten nach. Ich versuche unterwegs auch immer wieder Pausen einzusetzen von 1, 2 oder 3 Jahren zwischen diesen Präparaten und gehe dann wieder zum nächsten. Das heißt, die Osteoporose muss lebenslang behandelt werden.
Es gibt doch jetzt noch eine neue Therapie, wieder ein neuer Antikörper, das Romosozumab. Was ist jetzt da nochmal das Besondere gegenüber dem, was wir jetzt bisher schon besprochen haben?
Ja, das Präparat hat den Vorteil, dass es auf beiden Seiten des Knochenstoffwechsels wirkt, wenn man das so sagen darf. Und zwar stimuliert es die knochenaufbauende Seite und es blockiert die knochenabbauende Seite. Dieses Präparat wird 1 Jahr lang 1-mal pro Monat gespritzt und auch mit Bisphosphonaten in aller Regel nachbehandelt.
Und von der Wirkung her nochmal Vorteile? Oder wann wird das genommen?
Ja, wir haben im Prinzip diese duale Wirkung, so wird es genannt. Das heißt also Knochenaufbaustimulation und Knochenabbaublockade. Das haben die anderen Präparate nicht. Die wirken entweder auf der einen oder auf der anderen Seite.
Und wann setzt man das ein? Also
auch bei sehr, sehr schweren Verlaufsformen ist im Prinzip auf einer ähnlichen Ebene wie das Parathormon zu sehen.
Jetzt gibt es ja sicher auch zum einen nicht-medikamentöse Therapien. Du hast ja in dem Podcast Volkskrankheit Osteoporose gesagt, dass die Bewegung extrem wichtig ist. Wenn jetzt jemand aber eine Osteoporose hat und hat Knochenbrüche, kann man da auch was machen in Form von Bewegungstherapien oder was gibt es noch für Möglichkeiten?
Also ein ganz wichtiger Baustein der Osteoporosebehandlung ist die körperliche Betätigung bis hin zum Krafttraining. Wir wissen das aus den Studien nach Weltraumflügen. In der Schwerelosigkeit entwickeln alle eine Osteoporose und demnach hat man geschaut, was kann man denn tun, um den Knochen wieder stabiler zu gestalten und hat hier tatsächlich ganze Abläufe zusammengestellt von körperlichem Training. Und wir wissen auch, dass das Training sehr wichtig ist. Jeder Mensch verliert im Alterungsprozess etwa 30% Muskelmasse. Da kann man also nur durchs Alter kommt das. Und da kann man im Prinzip gegenwirken durch körperliches Training. Ganz wichtig ist, dass wir für das körperliche Training auch entsprechend Protein bereitstellen, damit der Muskel sich stärken kann. Und das heißt, wir kommen jetzt von dem Training zu der notwendigen Ernährung.
Okay, möchtest du da noch ein bisschen Hinweise geben, was man da unbedingt beachten sollte bei der Ernährung?
Genau. Wenn ich mir einen 90 Kilogramm schweren Altenheimbewohner vorstelle, der müsste normalerweise pro Kilogramm Körpergewicht 1 Gramm Protein zu sich nehmen, also 90 Gramm Protein pro Tag. Das wären 3 Steaks. Das ist eigentlich nicht zu leisten. Das bedeutet, wir müssen uns umschauen nach alternativen Proteinquellen. Und die gibt es zum Beispiel in der Molke sind sehr viel Protein drin. Es gibt Joghurts, die proteinhaltig sind, im Discounter zu kaufen. Und da raten wir auch den Patienten dazu, sich ausreichend Protein zuzuführen und körperliches Training durchzuführen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Osteoporose-Therapie.
Du hast ja jetzt gesagt, Bewegung ist eigentlich ganz gut. Wenn jetzt aber so ein Knochen ganz aktuell gebrochen ist, gerade Wirbelkörper oder natürlich auch in der Hüfte, da brauchen wir ja eine OP. Welche Operationen kommen denn in Frage?
Nun, zunächst ist es natürlich so, wenn die Hüfte bricht, wird oft nicht viel anderes zu tun sein, als es zu verschrauben oder auch einen Hüftgelenksersatz einzubauen. An der Wirbelsäule haben wir mehr Möglichkeiten. Da können wir Knochenzement in den gebrochenen Wirbelkörper einspritzen, die sogenannte Kyphoplastie. Allerdings erst quasi, nachdem wir eine Erstbehandlung versucht haben und eventuell keine Verbesserung der Schmerzsituation eintritt. Oder bei bestimmten Bruchformen, dann muss allerdings tatsächlich auch eine Verplattung oder eine sogenannte Instrumentierung stattfinden.
Und das entscheidet auch der Osteologe, was da stattfindet?
Nee, also da schickt der Osteologe nach entsprechender Abklärung zum Chirurgen zur weiteren Abklärung. Eine andere Sache ist, wenn der Patient bereits mehrere Brüche erlitten hat und wir eben keine Operationen durchführen wollten, konnten oder wir wussten überhaupt nicht von den Brüchen, dann können wir ein sogenanntes Mahnmieder einsetzen. Das sind also Mieder, die überbrückend Lenden- und Brustwirbelsäule einschließen und die Patienten ermahnen, durch die eingebaute Gurtung sich aufrecht zu halten, damit es nicht zu einem Haltungsverlust kommt. Diese Mieder werden normalerweise bei Belastung 2 oder 3 Stunden am Tag getragen.
Okay, und die helfen dann auch nochmal, dass die Schmerzen nicht so stark sind? Oder was machen die?
Ja, es kommt tatsächlich nach den Studien auch zu einer Schmerzreduktion. Das ist eine stabilisierende Maßnahme für die Patienten. Wir nehmen das, wie gesagt, bei Patienten, die schon mehrere Frakturen hatten, die auch einen gewissen Haltungsverfall dann bekommen, durch die Statikproblematik, die sie erleiden. Und die sind oft sehr dankbar, wenn sie im Alltag, wenn sie zum Markt gehen oder einkaufen, dieses stabilisierende Mieder tragen können.
Jetzt hatten wir natürlich, wenn jemand so einen Knochenbruch erleidet, sind das ja auch Schmerzen. Natürlich wissen wir, Schmerzmittel können wir ja geben, aber wirken diese spezifischen Osteoporose-Medikamente auch schmerzlindernd?
Nur ganz gering und auch erst nach einigen Wochen. Man kann die also nicht in irgendeiner Weise als Schmerzmittel bezeichnen. Tatsächlich ist das Ganze im Heilungsvorgang des Knochenbruchs auch zu sehen. Wir müssen diese Patienten tatsächlich in den ersten Situationen nach dem Knochenbruch sehr stark schmerztherapeutisch betreuen, bis hin zur Opioidgabe, also Morphingabe, für einige Wochen bis zur Abheilung des Knochenbruchs. Das Ganze natürlich unter entsprechender Betreuung und auch Nachverfolgung der Einnahme, vor allem bei älteren Patienten.
Und das heißt aber, man könnte, wenn jetzt der Knochenbruch abgeheilt ist, diese Opioide, also dieses morphinhaltige Präparat, wieder absetzen?
Definitiv, ja. Also das ist erfahrungsgemäß nach 4 bis 5 Wochen möglich, dass man diese Präparate wieder absetzt.
Ja, dann erstmal vielen Dank. Dann fasse ich das jetzt auch mal zusammen. Also, wichtig ist, wenn jemand schon einen Knochenbruch hat, dann braucht man eigentlich keine Messung. Wenn man das im Röntgenbild schon sieht, dass das eine Osteoporose ist, dann beginnt man direkt mit den entsprechenden Medikamenten. Wenn noch kein Knochenbruch vorhanden ist, sollte die Messung und eben die entsprechenden Blutwerte durchgeführt werden und dann begonnen werden. Wichtig als Basistherapie ist das Vitamin D und eventuell Calcium. Vitamin D sollte man dann einnehmen, wenn vorher auch mal der Vitamin D-Spiegel bestimmt ist. Man sollte die Nierenwerte dazu bestimmen und auch den Calciumwert. Calcium kann man über die Ernährung zu sich nehmen, vor allen Dingen über Mineralwasser, über Käse, über Milchprodukte und grünes Gemüse. Das ist die Basisversorgung. Vitamin D muss man oft ersetzen, kann in jungen Jahren über die Sonneneinstrahlung aus der Haut gebildet werden. Bei älteren Menschen ist das oft nicht mehr möglich. Und es gibt eine Untersuchung, dass jeder Zweite im Alter unter einem Vitamin D-Mangel leidet. Also das heißt, das ist natürlich etwas, was ganz wichtig ist. Wenn man nun diese Basismedikation hat, das ist die Grundlage, dann gibt es verschiedene Medikamente. Es gibt einmal welche, die den Knochenabbau behindern und einmal gibt es welche, die den Knochenaufbau fördern. Die Therapie ist eine lebenslange Therapie und du hast gesagt, man muss eigentlich, wenn jemand kommt mit einer Osteoporose, schon planen, wie das die nächsten 10, 20, 30 Jahre weiterlaufen soll und kann. Abhängig von dem, wie die Niere arbeitet, weil wie jedes Organ natürlich, wenn es über Jahrzehnte arbeitet, das Ganze etwas schwächer wird, wird dann festgestellt, welches Präparat zuerst gegeben wird. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Die Nebenwirkungen sind, denke ich, auch bei allen relativ gleich. Wichtig ist auch, dass vorne einer spezifischen Behandlung auf jeden Fall der Zahnarzt guckt, ob da alles in Ordnung ist, weil wenn ein Zahn gezogen werden muss, dann ist er ja aus dem Kiefer raus. Es gibt im Kiefer eine Entzündung und mit dieser spezifischen Medikation kann dann eine ziemlich unangenehme Entzündung entstehen. Zahnarzt muss also immer wissen, nimmt man was gegen Osteoporose, dann kann er einmal mit einem Antibiotikum dagegen vorgehen und vor allen Dingen, wie gesagt, vorab unbedingt gucken, was da ist. Ja, und wenn das alles nicht hilft, gibt es auch noch ein Hormon, was dann 2 Jahre lang unter die Haut gespritzt wird. Die anderen Medikamente werden entweder wöchentlich als Tabletten eingenommen oder es gibt eine Spritze alle 6 Monate oder es gibt Infusionen, die alle 3 oder auch nur einmal im Jahr gegeben werden. Also es ist eine sehr differenzierte Therapie. Dazu kommt natürlich auch ganz wichtig die Ernährung. Da sollte man darauf achten, dass man genügend Proteine, also Eiweiß, zu sich nimmt. Und ein 90 Kilogramm schwerer Mensch benötigt dann eigentlich 90 Gramm Eiweiß am Tag, was 3 große Steaks entspricht, was man natürlich sicher nicht isst, aber man kann das Ganze über Molke, Joghurt oder Ähnliches auch zu sich nehmen. Das Eiweiß, diese Proteine sind sehr wichtig, dass die Muskulatur nicht weiter abbaut und Muskulatur, Bewegung und Krafttraining sind unheimlich wichtig, um die Osteoporose auch noch weiter zu behandeln. Man muss natürlich auch daran denken, ganz klar, wenn jemand sich die Hüfte gebrochen hat, das muss natürlich operiert werden. Aber auch wenn Wirbelkörperbrüche da sind und die nicht ansprechen auf eine Therapie, dass auch da eine OP möglich sein kann. Entweder indem man sogenannt Zement reingibt, also eine Kyphoplastie macht, oder auch eine andere wirbelkörperstabilisierende Operation durchführt. Wenn mehrere Wirbelkörper schon mal einen Bruch erlitten haben, dann gibt es auch die Möglichkeit, mit einem sogenannten Mahnmieder das Ganze zu behandeln. Diese Mahnmieder werden dann für 2 bis 3 Stunden am Tag bei Belastung eben getragen. Für die Schmerzen sind diese Medikamente nicht ausreichend, wenn es sich um einen Knochenbruch handelt. Da benötigen Patienten häufig noch zusätzlich Schmerzmittel. Das kann durchaus auch sein im Bereich der Opioide, der sogenannten morphinähnlichen Präparate. Wenn dann der Knochenbruch abgeheilt ist, kann auch das wieder abgesetzt werden. Also es muss keine Dauertherapie mit den Schmerzmitteln sein. Vielen Dank nochmal. Also das war ziemlich viel, aber dafür sind wir jetzt für heute erstmal am Ende. Das war der Podcast Diagnose Osteoporose. Was folgt dann? Aber es gibt noch vieles mehr, was Sie im Podcast Schmerzmedizin konkret hören werden. Der Podcast erscheint immer donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.